beginne mit einem Zitat und bitte mich unterbrechen, wenn die Tonqualität kollabiert. Nichts ärgerlicher als nachher zu hören, wir haben kein Wort verstanden. Zitat. Der lange Albtraum unserer EU-Mitgliedschaft ist vorbei. Die britische Renaissance hat begonnen. Zitat Ende. Ein sonntägliches Zitat von Lord Frost, britischem Kabinettsminister mit Zuständigkeit Europa. Und da ist Liz Truss, die neue britische Außenministerin, eine Dame, die noch nie von des Zweifels Blässe an ihren intellektuellen Fähigkeiten angekränkelt war, schon sehr viel weiter. Sie hat es, trotz ihrem neuen Verantwortungsbereich, ebenfalls am Sonntag anlässlich des konservativen Parteitags geschafft, die Europäische Union mit keinem Wort zu erwähnen. NATO, tick. G7, tick. USA, tick. Südkorea, tick. Israel, tick. Baltikum, tick. Aber die EU, mitnichten. Außenministerin. Premierminister Boris Johnson doppelte dann nach und drohte mit der nuklearen Option, dem Außerkraftsetzen der nordirischen Teile der Austrittsvereinbarung mit der EU, mit Paragraph 16 dieses Vertrags also. Die EU würde dann wohl ihre suspendierten Gerichtsklagen wieder aktivieren und Handelssanktionen gegen das Vereinigte Königreich verhängen. So wie Dinge derzeit stehen, hat die EU konkrete Vorschläge für die Tage nach dem konservativen Parteitag versprochen, also jetzt, wie das Pakt durchbrochen werden könnte. Ist vielleicht noch eine Kostprobe aus dem Vokabular der Brexiteers gefällig? Am Montag vor dem Parteitag in Manchester wortete der ehemalige Diplomat Frost, Zitat, am Tag nach der Brexit-Abstimmung titelte die New York Times, die Briten verblüffen die Welt mit ihrem Austrittsvotum. Zitat geht weiter. Ich mag diese Schlagzeile. Ich mag es, wenn Dinge, die wir in diesem Land tun, die Welt verblüffen. Dinge, die andere ermutigen, unserem Beispiel zu folgen. Ich höre eine Pause und Stille unter Ihnen, bei den Zuhörern. Das schicksalsträchtige Referendum über die Zugehörigkeit des Vereinigten Königreichs zur Europäischen Union liegt nun schon fast 5,5 Jahre zurück. Seit dem eigentlichen Brexit, die Verwandlung des Königreichs in einen Drittstaat aus Brüsseler Sicht, beziehungsweise der Eintritt ins sonnige Paradies der uneingeschränkten Souveränität, sind erst gut 9 Monate vergangen. Immerhin, britische oder besser englische Einzelhändler dürfen ihre Waren nun wieder in Pfund und Unzen anbieten. Biergläser, die eine Pint, also 568,26 Milliliter enthalten, dürfen wieder mit der Krone geeicht werden. Und die Reisepässe sind wieder dunkelblau und nicht ein effeminiertes Bordeaux. Diese anekdotischen Einzelheiten beantworten bereits eine zentrale Frage, die ich allen meinen Gesprächspartnern vor dem Referendum gestellt hatte und die einen direkten Bezug zum Titel dieser Bemerkungen herstellt. Wird der Brexit den britischen Horizont erweitern? Wird sich die Insel tatsächlich in ein Global Britain verwandeln? Oder wird die britische Welt kleiner, insularer werden? Wendet sich der Blick einwärts? Handelt es sich also eher um Empire 2.0? Leider ist der Befund allen regierungsamtlichen Beteuerungen zum Trotz eindeutig. Letzteres ist eingetreten. Die analytische Einsicht, die ich in diesem Rahmen auch schon vorgetragen habe und die ursprünglich aus irischen Küchen stammt, besagt, der Brexit sei eine Revolte des englischen Nationalismus gewesen. Das walisische Votum für den Brexit wäre demnach eine Abweichung oder ein Ausdruck der Anglisierung von Wales gewesen. Der geschrumpfte Horizont passt zu diesen Geburtsumständen, Denn der Nationalismus fördert bekanntlich nur selten Weltoffenheit, Liberalität oder Pluralismus. Möglicherweise dürfen wir hier eine Ausnahme für den schottischen Nationalismus machen, der bekanntlich sozialdemokratisch und fremdenfreundlich geprägt ist. Aber wenden wir uns nun kurz den wirtschaftlichen Bremsspuren des Brexit zu, soweit sie unter den Einflüssen der Pandemie schon erkennbar geworden sind. Die britischen Exporte von Nahrungsmitteln und Getränken nach Deutschland sind im ersten Halbjahr 2021 um 49,4% gesunken, verglichen mit derselben Periode im Jahr 2019. Ähnliches gilt für die französischen und italienischen Märkte. Dabei sei fairerweise eingeräumt, dass britische Exporte von Nahrungsmitteln und Getränken, also Whisky, Shortbread, Rauchlachs und etwas Rindfleisch, winzig sind, wenn sie beispielsweise mit Frankreich oder Irland verglichen werden. Der volkswirtschaftliche Verlust ist daher eher begrenzt, wenn auch in einigen Bereichen, wie zum Beispiel Meeresfrüchten und Muscheln von der schottischen Westküste, massiv und existenzbedroht. Im größeren Rahmen gilt aber auch, zum ersten Mal seit 1950 wird das Vereinigte Königreich es nicht in die Liste der 10 größten Handelspartner Deutschlands schaffen. Die Republik Irland war traditionell eines der seltenen Länder, mit denen die Briten einen Handelsbilanzüberschuss erzielten. Das beruhte zum einen auf traditionellen Bindungen, auf der Vielfalt der britischen Industrie, auf ähnlichem Geschmack und schließlich vor allem auf der Dominanz britischer Supermärkte wie Tesco in Irland. Nicht mehr. Die britischen Exporte nach Irland sind seit dem Brexit rascher geschrumpft als die irischen Exporte nach Großbritannien, vor allem weil die Briten ihre Grenzkontrollen noch gar nicht eingeführt haben. Bemerkenswert und dramatisch sind die Entwicklungen auf der irischen Insel selbst. Der innerirische Handel ist seit dem Brexit explodiert. Nordirland importierte im ersten Halbjahr 2021 43% mehr aus der Republik. In umgekehrter Richtung betrug die Zunahme 77%. Warum? Das sogenannte Scheidungs- oder Austrittsabkommen zwischen der EU und den Briten vom Oktober 2019 war bekanntlich Boris Johnsons Befreiungsschlag vor seinem Wahlsieg im folgenden Dezember. Um seinen oft beschworenen harten Brexit durchzusetzen, also den Austritt aus Binnenmarkt und Zollunion sowie die totale Emanzipation vom Europäischen Gerichtshof, musste eine Sonderlösung für das ungeliebte und dem Verständnis von Herrn Johnson weitgehend entzogene Nordirland gefunden werden. Hier sind wir beim ominösen Protokoll, dem umstrittenen Bestandteil des Scheidungsabkommens. Die EU-Kommission hatte schon im März 2018 einen Vertragsentwurf vorgelegt, der auf den damaligen Wünschen von Premierministerin Theresa May aufbaute. Demnach wurde eine Grenze in der irischen See gezogen, um eine Landgrenze auf der Insel Irland zu vermeiden. May rief damals im Unterhaus: Kein britischer Premierminister würde das je unterschreiben. Der doppelzüngige Boris, ihr Außenminister, stimmte zu, und zwar ausgerechnet am Parteitag der nordirischen Democratic Unionist Party. Doch im Oktober 2019 sah alles anders aus. Nun wurde unter Boris Johnson eben diese Grenze gezogen. Was bedeutet das? Nordirland bleibt im europäischen Binnenmarkt, gehört aber weiterhin zur britischen Zollunion. Das wiederum bedeutet, dass Nordirland zum potenziellen Einfallstor für Güter aus Großbritannien geworden ist, die ihrerseits ungehindert in den europäischen Binnenmarkt fließen könnten. Ergo, es braucht Warenkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland, also innerhalb des Vereinigten Königreichs, vor allem, aber nicht ausschließlich, für Nahrungsmittel. Diese Regelung ist für die irische Wirtschaft von existenzieller Bedeutung. Sie profitiert bei ihren Exporten von der Zugehörigkeit zum Binnenmarkt. Wenn dieses Zertifikat kontaminiert wird, sei es durch neuseeländisches Lamm, durch amerikanisches Hormonrind oder genetisch manipulierte Pflanzenprodukte, dann gelten irische Exporte in Rotterdam als verdächtig und werden behandelt, wie wenn sie aus einem Drittland kämen. Das wäre eine Katastrophe für Irland. Aber bevor wir uns im Dickicht der Paragraphen verlieren, der Brexit hat deutlich Bremsspuren hinterlassen. In erster Linie bei Nahrungs- und Genussmitteln. Kaum zufällig hat Marks & Spencer, dieses Elysium britischer Expats, die Schließung sämtlicher französischer Filialen angekündigt, die nicht in Flughäfen oder Bahnhöfe integriert sind. White Pudding, Marmite und Brownies au revoir. Der grenzüberschreitende Warenverkehr sei schlicht zu aufwendig geworden, sagt Marks & Sparks. Die Hiobsbotschaften aus der britischen Logistik, auf die Erich ja schon angespielt hat, häufen sich. Fast überall ist eine gute Prise Brexit drin. Tausende von Fernkraftfahrern aus dem Rest der EU haben das Vereinigte Königreich verlassen, sei es aufgrund von Brexit verbundenem Papierkrieg und der damit verbundenen Geringschätzung, sei es wegen Covid oder einer Kombination von beiden. Britische Fleischfabriken, namentlich für Schweinefleisch und Geflügel, haben zu wenig Personal. Die Tiere stauen sich in den Bauernhöfen. Notschlachtungen haben bereits begonnen. Die Benzinkrise der letzten Tage beruhte ursprünglich auf einem Mangel an Transport, nicht an Sprit. Erst als sich die Autoschlangen vor den Tankstellen bildeten, nahmen die Vorräte ab und die Regierung vollzog eine kreischende Spitzkehre. Sie erlaubte zusätzliche Visa für diese Berufsgruppe, nachdem sie ja vorher wochenlang gepredigt hatte. Das sei ja gerade der Witz von Brexit, dass britische Lkw-Fahrer höhere Löhne erhielten. Allein der Ansturm der Einheimischen blieb bescheiden, der Rückstau bei Prüfungen und Lizenzen machte die Sache nicht einfacher. Nun befinden wir uns gemäß Orakel Boris in einer Anpassungsperiode an höhere Löhne. Good luck. Seit dem 1. Februar 2020, also seit dem Beginn der offiziellen Übergangsperiode zum endgültigen Austritt, ist klar geworden, dass die Regierung Johnson, vertreten durch das Kabinettsmitglied Lord Frost, nicht die geringste Absicht hegt, sich an das vereinbarte Scheidungsabkommen zu halten. Das alles sei viel komplizierter, als man je angenommen habe, jammert Frost. Das sogenannte Protokoll müsse neu ausgehandelt werden, ansonsten werde es gekündigt. Die Mechanismen für die Erfassung von Handelsdaten sind aber noch immer nicht eingerichtet. Britische Importkontrollen, wie erwähnt, gibt es keine. Vereinbarte Fristen werden einseitig immer wieder verschoben. Der für Brexit zuständige EU-Kommissar, der Slowake Maroš Šefčovič, lehnt Neuverhandlungen ab, gibt sich aber konziliant und will Kanten gemeinsam beseitigen. Kommissionspräsidentin von der Leyen und die irische Regierung sind ähnlicher Meinung, doch die Geduld, namentlich in Paris, ist nicht unbegrenzt. Die EU weist unermüdlich darauf hin, dass diese Komplikationen die direkte Konsequenz des erwünschten harten Brexit seien. Aber in London will das niemand hören. Apropos, es wäre einmal interessant nachzuprüfen, welche Sünden Herr Šefčovič in einem früheren Leben begangen hat, die rechtfertigen könnten, dass er nun nicht nur für Brexit zuständig ist, sondern neuerdings auch für die Schweiz. Mein Interviewbesuch beim heiligen Petrus ist hängig. Als Beobachter erhält man den Eindruck, dass die Reibereien zwischen London und Brüssel durchaus erwünscht sind, jedenfalls am Hof des Infanten Boris. Die EU eignet sich wie kein anderes Feindbild zur Musterung der konservativen Truppen. Im letzten Frühling wurde bewusst ein Konflikt geschürt, der als Würstchenkrieg in die Annalen einging. Die EU verbietet nämlich sämtlichen Drittstaaten den Export von gekühltem, also nicht gefrorenem, Fleisch und Fleischprodukten in die EU. Da gibt es keine Ausnahmen. Als die entsprechende Übergangsfrist auszulaufen drohte, wurden die englischen, schottischen und walisischen Würstchen auf nordirischen Regalen etwas knapp. Panik. Natürlich gibt es in Nordirland selbst hinreichend Wurstfabriken. Natürlich essen auch die Iren südlich der Grenze, vielleicht als einzige EU-Bürger, die wässrigen, bleichen Würstchen, die bei keinem Frühstück auf meinen Inseln fehlen dürfen. Allein die Aufregung war synthetisch und gewollt. Nordirland wird auf dem Altar der englischen Identitätspolitik geopfert, obwohl ab sofort auf britischen Autos das herkömmliche, aber letztlich falsche GB durch die Buchstaben UK ersetzt werden muss. Eine verspätete Einsicht. Ebenfalls seit dem 1. Oktober dürfen EU- und Schweizer Bürger nicht mehr mit ihren Identitätskarten einreisen, sondern brauchen Reisepässe. Und das, obwohl die Technologie der Identitätskarten der EU eben erst dramatisch verbessert worden war. Es stellt sich natürlich die Frage, ob die Bevölkerung geschlossen hinter der Regierung steht, ob die Unbilden des Brexit den Spirit of Dunkirk, jener anderen Niederlage, die in einen Triumph verwandelt wurde, erwecken oder nicht. Ich maße mir hier kein abschließendes Urteil an, aber ich habe meine Zweifel. Der Brexit ist in den letzten Monaten kein dominantes Thema gewesen, auch bei uns nicht. Ebenso wenig seine Konsequenz. Aber die Briten stehen vor einer Krise der Lebenshaltungskosten. Erstens winkt ab April 22 eine Steuererhöhung, genauer gesagt eine Erhöhung der Sozialabgaben. Zweitens wurde gestern eine temporäre Erhöhung des Arbeitslosengeldes rückgängig gemacht. Und drittens sind die Gas- und andere Energiepreise in stratosphärische Höhen gekommen, was einerseits zur Inflation beiträgt, andererseits die Produktion von beispielsweise Hühnerfleisch beeinträchtigt, weil man zur humanen Schlachtung Kohlensäure braucht, wofür wiederum Erdgas notwendig ist. Diese Kapriolen des Gaspreises können auch beim schlechtesten Willen nicht dem Brexit angelastet werden. Aber die endlosen Meldungen von Knappheit und Engpässen tragen ganz gewiss nicht zur Entspanntheit der britischen Bevölkerung bei. Zumal nun nicht bloß Würstchen in Nordirland, sondern Truthähne im ganzen Königreich knapp zu werden drohen. Die Lage ist folglich ernst. Daraus schließe ich, dass die wirtschaftlichen Konsequenzen des Brexit, sobald sie einmal unmissverständlich fassbar sind, nicht einfach mit einer traditionellen Stiff Upper Lip von der Wählerschaft geschluckt werden. Denn ganz abgesehen von der Volatilität jedes Elektorates, die britische Gesellschaft bleibt hälftig gespalten, ob der Brexit wirklich so eine Glanzidee war. Vor ein paar Tagen zeigte eine neue Meinungsumfrage, dass 53% aller Befragten der Meinung waren, der Brexit laufe schlecht, 15 Prozentpunkte mehr als im Juni. Nur 18% glaubten, alles laufe gut. Insgesamt wurden 6.500 Briten befragt, also eine große Stichprobe. Sie mag allerdings eher Zweifel an der Kompetenz der Brexit-Politiker abbilden, als Zweifel an den Meriten des Projekts schlechthin. Wenn wir im Verlaufe der Irrungen und Wirrungen des Brexit eines begriffen haben, dann das. Die alte Einsicht Bill Clintons, it's the economy stupid, gilt längst nicht mehr. Sie verliert ihre Überzeugungskraft, wenn sie gegen Identität antreten muss. Der Brexit ist ein klassisches Beispiel dafür. Feinkörnig lässt sich das wiederum in und an Nordirland illustrieren. Es ist unverkennbar, obwohl ich selbst zugegebenermaßen eine Zeit lang gebraucht habe, das zu begreifen, dass Boris Johnsons Ausgrenzung Nordirlands das Selbstverständnis der unionistischen, also protestantischen Nordiren schwer getroffen hat. Das korrekte, aber unerwünschte Signal aus London: Ihr seid anders, ihr habt mehr mit Irland und der EU zu tun als mit uns, war unüberhörbar. Angesichts der Tatsache, dass unionistische Politik sich seit über 100 Jahren ausschließlich um die britische Identität dreht, ist das Ausmaß des Schadens beträchtlich. Es erklärt, weshalb Umfragen der irischen Wiedervereinigung nun plötzlich wieder eine Chance geben. Es erklärt auch, warum sich das Parteiengefüge in Nordirland nachhaltig verändert hat, davon gleich mehr. Aber kehren wir für einen Moment kurz zu den Würstchen zurück. Im letzten April kam es, wie ich erwähnte, vorübergehend zu Unruhen und Krawallen in Nordirland, namentlich an einigen Interfaces. Das sind physische Berührungspunkte von katholischen und protestantischen Stadtvierteln, normalerweise sichtbar dank hohen Mauern. Die Aggression ging eindeutig von der protestantischen, also loyalistischen Seite aus. Düstere Kräfte schmierten Drohungen für EU-Beamte in den Häfen von Belfast und Larne an die Wände. Unglaubwürdigerweise begründeten unionistische Politiker diesen Unmut mit dem Zorn gegen das Protokoll. Angesichts der beschränkten intellektuellen Aufnahmefähigkeit dieser Muskelpakete scheint es indes höchst unwahrscheinlich, dass ihr Blut durch das 100-seitige Nordirland-Protokoll des britischen Scheidungsabkommens in Wallung gebracht wurde. Nein. Unionistische Politiker, namentlich Vertreter der Democratic Unionist Party, die einst von Pfarrer Ian Paisley selig gegründet worden war und geführt worden war, schürten die Drohung mit Straßengewalt, um von ihrem eigenen Versagen in Sachen Brexit abzulenken. Es war nie klar und bleibt rätselhaft, weshalb eine nordirische Partei für den Brexit sein konnte. Natürlich hätte die DUP die großzügigeren Pläne von Theresa May kaum alleine torpedieren können. Das besorgten die Tories selbst. Aber die DUP war stramm für den härtesten Brexit, bis dessen Konsequenzen auch den weniger begabten Zeitgenossen klar wurden. Nicht genug mit unionistischen Politikern, die hier verantwortungslos mit dem Feuer spielten. Nein, auch der hemdsärmelige Lord Frost, Boris Johnsons Brexit-Vertreter auf Erden, war sich nicht zu schade, dieses Szenario mehrfach an die Wand zu malen. Wie gesagt, erfreulicherweise spielten weder der Oranierorden noch die Loyalisten mit. Die sogenannte Paradensaison des Sommers 21 blieb ruhig und friedlich. Weniger ruhig blieben die Gewässer innerhalb der DUP, also Paisleys ehemaliger Partei. In einer höchst vergnüglichen Tortenschlacht wurde zuerst die Parteichefin Arlene Foster gestürzt, weil sie nicht beherzt genug gegen Schwule Stellung bezogen hatte. Als Nachfolger entpuppte sich Edwin Toots, ein Mann, der unverändert daran glaubt, dass der liebe Gott die Erde am 22. Oktober 4004 vor Christus geschaffen hatte, und zwar ungefähr in der Zeit der Abenddämmerung, um genau zu sein. Es fühlte sich an, Zitat, as if the lunatics had taken over the asylum. Und binnen Kürze kam auch eine kritische Masse der Parteimitglieder zu diesem Schluss. Putz wurde zum Abgang ermutigt und an seiner Stelle wählten die Parteispitzen den besonneneren Sir Geoffrey Donaldson. Der hin wiederum sieht seit seiner Amtsübernahme trotzdem noch die Notwendigkeit, mit seinen Muskeln zu spielen. Er will aus der Regierung austreten und Neuwahlen provozieren, sofern das Protokoll nicht in den nächsten Wochen grundsätzlich neu ausgehandelt wird. Das ist natürlich eine flexible Formel, aber die EU klingt nicht nach Neuverhandlungen. Neuwahlen indessen könnten sich sehr wohl als Bumerang für Donaldson und seine DUP erweisen. Meinungsumfragen zeigen die bisher größte Partei bei 13%, 1,3. So schlimm wird es wohl nicht werden, wenn Wahlen so oder so spätestens bis zum nächsten Mai abgehalten werden müssen. Aber das Menetekel ist an der Wand. Sinn Fein, der ehemalige politische Flügel der IRA, wird zur größten Partei werden und den Platz der Chefministerin zu Recht beanspruchen. Neben der Fragmentierung und Verkleinerung des protestantischen Lagers wächst eine neue Mitte heran. Die überkonfessionelle Allianzpartei und die Grünen widersetzen sich der konfessionellen Schablone erfolgreich. Nordirland ist nicht mehr mehrheitlich protestantisch. Aber sobald das auch im Alltag sichtbar wird, stürzen die Unionisten sich in eine neue Identitätskrise. Bleibt Schottland. Die fieberhafte Entschlossenheit zur Unabhängigkeit und zum Alleingang ist etwas abgeflaut in den letzten Monaten. Nicola Sturgeon und ihre Scottish National Party haben im Mai erneut die Parlamentswahlen gewonnen, zusammen mit den ebenfalls nach Unabhängigkeit dürstenden Grünen. Verfügen die beiden Parteien über eine komfortable, absolute Mehrheit. Labour, die einstige Staatspartei Schottlands, erzielte ihr bislang schlechtestes Ergebnis. Doch die Pandemie hat die fiskalische Abhängigkeit Schottlands von London einmal mehr brutal unterstrichen. Das alte Dilemma, dass der erschwerte Zugang zu EU-Märkten nicht unbedingt verbessert wird, indem auch noch der bilaterale Markt mit England kompromittiert wird, bleibt aktuell. Zudem verweigert Boris Johnson die Zustimmung zu einem rechtsverbindlichen Referendum. Es scheint sich ein Konsens abzuzeichnen, dass schottische Meinungsumfragen rund 60% Zustimmung zur Unabhängigkeit abbilden müssen, bevor eine solche Erlaubnis aus London denkbar wird. Diese Schwelle ist allerdings trotz der Unbeliebtheit Johnsons nördlich des Hadrianswalles weit entfernt. Perverserweise setzt die Regierung London auf Zentralisierung. Das Füllhorn der staatlichen Großzügigkeit soll aus London bedient werden, nicht aus Edinburgh. Das bedeutet auch, dass ehemalige EU-Kompetenzen nicht an Schottland, Wales und Nordirland delegiert werden, sondern in London bleiben. So bleibt uns vor unseren Schlussfolgerungen der Blick auf die Republik Irland. Die prägenden Erfahrungen Irlands in den letzten Jahren, das Trauma der internationalen Bevormundung durch die Troika 2010, das Referendum zur Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe 2015, Brexit 16, die Legalisierung der Abtreibung 18, der eigene Weg durch die Pandemie und schließlich die erste Koalition zwischen den einstigen Bürgerkriegsgegnern letztes Jahr. Das alles hat das globalisierte Selbstverständnis gestärkt. Irland orientiert sich nach außen, während die Nachbarin einwärts blickt. Der Brexit hat den Iren drastisch vor Augen geführt, wie weit sie sich gedanklich und ideell von ihrer ehemaligen kolonialen Mutter entfernt haben. Die Bande Irlands zur EU sind gestärkt worden, die Zustimmung bleibt auf Rekordwerten. Umgekehrt ist das Verhältnis zu London getrübt. Nach dem Höhepunkt von 2011, symbolisiert durch den Besuch der Queen, sind zahlreiche Rückschritte zu verzeichnen. Die alte Verständnislosigkeit breitet sich aus. Irland verhandelt zwar nicht bilateral, aber die Konsultationen zwischen Dublin und Brüssel bleiben eng. Auf einer anderen, sehr praktischen Ebene sind die direkten Fährverbindungen zwischen Irland und dem europäischen Kontinent stark ausgebaut worden, um die sogenannte Landbrücke durch England zu vermeiden, also Laster, die von Irland via England auf den europäischen Kontinent fahren. Und Herr Frost hat übrigens sowohl das beklagt, wie wenn das ein Wettbewerbsverlust wäre, als auch die steigenden Handelszahlen zwischen den beiden Teilen Irlands. Und es ist nicht ganz klar, wo er herkommt. So wie sich die Handelsströme logistisch und in ihrer Zusammensetzung allmählich an die neuen Gegebenheiten von Brexit anpassen, so ist auch die Verfassungsrealität im Vereinigten Königreich in Bewegung geraten. Weder die schottische Unabhängigkeit noch die irische Wiedervereinigung stehen unmittelbar bevor, aber sie werden vermehrt diskutiert und ernst genommen. Offen bleibt, welche Konsequenzen namentlich der Alleingang Schottlands auf das englische und das nordirische Selbstverständnis hätte. Die dialektischen Effekte sind unverkennbar. Unübersehbar bleibt ebenfalls, dass die Regierung Johnson, oftmals vertreten durch den passend benannten Lord Frost, bürokratische Vorschriften abbauen will. Take back control. Daraus soll ein neues Souveränitätsbewusstsein entstehen. Allein in zahlreichen Bereichen, nicht bloß bei Würstchen, sondern auch bei Künstlertourneen im restlichen Europa, ist das Leben komplizierter und byzantinischer geworden. Identitätspolitik, so scheint es, muss nicht menschenfreundlicher sein. Und zum Schluss, die wirtschaftlichen Konsequenzen des Brexit sind derzeit beileibe nicht klar erkennbar. Aber es bleibt beim Grundmotto Schadensbegrenzung. Es stimmt, dass der Außenhandelsbeitrag zur britischen Wirtschaft schon vor dem Brexit negativ war. Es stimmt ferner, dass die verarbeitende Industrie des Königreichs anteilsmäßig kleiner ist als beispielsweise in Deutschland oder der Schweiz. Vielleicht war es deshalb schon immer verfehlt, die Implikationen des Brexit an der Handelsbilanz zu messen. Ich bedanke mich.
Martin, wir bedanken uns für ein wirklich anregendes, humorvolles, geistvolles Referat. Und ich habe die Frage, können wir das unseren Anwesenden zugänglich machen?
Es gibt es schriftlich, wie du
weißt. Es gibt es schriftlich bereits vor. Ja. Wunderbar, ja. Großartig. Dann, glaube ich, können wir die Runde öffnen für Fragen an Martin Aliot. Peter Frey.
Im Ordnung.
Sali Peter.
Ich hoffe,
das ist unheimlich. Das ist jetzt im Gebrummel erstickt. Sorry, kannst du noch mal sagen?
Nein.
Ich höre nicht.
Peter, ich gebe dir mein Mikrofon, ja, komm.
Hörst du mich nicht?
Doch. Jetzt höre ich dich.
Also, ich wollte nur eine gute Gesundheit wünschen.
Vielen Dank, kann ich brauchen?
Ja. Also, super Vortrag. Von mir aus gesehen, also mir brennt eine Frage auf der Zunge.
Ja.
Was sagt der einfache Mann, die einfache Frau auf der Straße zum Thema Brexit? Wie denkt ihr denken? Weil es fällt wieder mal mir auf, du bist Journalist, in den Medien wird über das Brexit geschumpfen und weiss ich was. Was sagt der einfache Mann auf der Straße zu dem?
Du hast absolut recht, den Finger auf den wunden Punkt zu legen. Ich glaube, wir Medien, wenn ich mich noch dazu erzähle, sind einfach noch nicht bereit, Flaggen zu streichen und zu sagen, alles, was wir in den letzten 7 Jahren erzählt haben, ist Gips gewesen. Ich glaube das immer noch nicht. Ich glaube immer noch, dass die Bremsspuren, die Schäden, die Schadensbegrenzung, wo letztlich die Essenz vom Brexit ist, weiterhin gilt. Aber du hast gar nicht das gefragt. Du hast gefragt, was sagt der Mann auf der Straße? Und da sind wir wieder, wenn du dich erinnerst, an meinen Austausch mit dem Erich am Anfang. Wie kann eine Regierung Johnson und seine relativ inkompetente Truppe den Rückhalt in der Bevölkerung aufrechterhalten? Und es hat sich ja zum Teil auch bei Nachwahlen gezeigt. Nachwahlen sind immer ein schlechter Indikator, weil man gerne der Regierung eine kleine Anfeigen oder eine kleine Gink gibt. Und trotzdem haben Tories gar nicht so schlecht abgeschnitten. Labour hat einen Sitz verloren in Hartlepool. in den letzten Monaten, was eine Leistung ist in diesen politischen Gegebenheiten. Von dem her gesehen, ja, es gibt die Kluft, die du richtig diagnostizierst, Peter, zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung. Dass Brexiteers zwar natürlich zu Wort kommen, aber nicht ernst genommen werden von Leuten wie mir und auch britischen Kommentatoren und Analytikern. Und vielleicht haben wir einfach Unrecht. Vielleicht ist es so, dass die grossartige, Entschuldigung, wieder die Ironie, aber Mitgliedschaft von den Briten an dem australisch-amerikanischen nuklearen Unterseebootpakt, wo die Briten auch noch auf dem Drittbrett mitfahren, dass das eine komplett grundsätzliche Neuorientierung zu einem globalisierten Großbritannien ist. Ich glaube es nicht. Aber irgendwann, Gott sei Dank, bin ich pensioniert und muss darum für meine Ansichten nicht mehr ganz so Rede und Antwort stehen wie vorher.
Gibt es weitere Fragen? Und ja,
Martin, ich bleibe bei der Konferenzsprache. Warteschlangen und Tankstellen, Heizkosten, die durch die Decke gehen, leere Regale in Supermarkets, Boris Johnson should be in deep troubles.
Ja.
Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Er reitet immer noch auf einer Erfolgswelle. Und meine Frage dazu, wo ist die Opposition?
Das ist eine schmerzhafte Frage. Keir Starmer, der Oppositionschef, Labour-Chef, ist eigentlich immer noch dabei, ein Nest zu bauen und zu finden. Die alte Corbyn-Fraktion, also die Altlinken, die Jeremy Corbyn unterstützt und portiert hatten, sind nach wie vor da, wenn auch nicht mehr in alter Stärke. Aber die liefern Rückzugsgefechte. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass was Tony Blair einst postuliert hat, stimmt, dass britische Wahlen mehrheitlich in der Mitte gewonnen werden. Aber vielleicht müssen wir uns auch da an neue gedankliche Muster anpassen. Denn Boris Johnson ist nicht die Mitte und hat die Wahl gewonnen. Er ist ein Populist, der zuerst unter Theresa May und dann er selbst sich das Wahlprogramm von UKIP so restlos zu eigen gemacht hat, dass es für UKIP keinen Platz mehr gab. Und das ist nicht Mitte. Und Labour ist abscheulich in den Meinungsumfragen und es gibt auch eine echte Ablehnung in der Mitgliedschaft der Labour-Partei gegen Keir Starmer, der in meinen Augen unvorsichtigerweise einen Adelstitel angenommen hat. Das wird ihm zum Vorwurf gemacht von eben diesen Leuten, dass er jetzt Sir Keir Starmer ist, wobei er das gekriegt hat, weil er ein erstklassiger Generalstaatsanwalt war und nicht als Politiker. Aber eure Fragen zielen alle in die gleiche Richtung. Instinktiv sagt ihr mir, wie kann es sein, dass die Boris Johnson-Regierung letztlich Teflon, soweit das Auge reicht, praktiziert und nichts bleibt an ihr hängen, während du sitzt da, ich sitze da und liste ihre Fragen auf und was sie nicht geschafft hat, was sie nicht hingekriegt hat. Wie gesagt, ich komme zurück auf, ich sage nicht Hoffnung, das wäre zynisch, das ist es nicht, aber meine Erwartung, dass wir im nächsten Frühling an eine Art von Grenze stoßen, weil es ans Portemonnaie geht, an die Lebenshaltungskosten. Und dass die Regierung in so vielen Bereichen hat mehr Geld versprechen müssen in den letzten Wochen und Monaten, ganz abgesehen von den Pandemiezahlungen, die es überall gibt und gab, dass wir da an eine Grenze kommen. Und vergessen wir nicht, ich weiß, es gilt für die Schweiz auch, aber die Schweiz ist da ein bisschen in einem anderen Boot. Großbritannien hat eine eigene Währung. Und wenn die Finanzmärkte irgendwann beschließen, dass die Substanz hinter dem Pfund Sterling nicht mehr ausreicht, dann gibt es einen Kladderadatsch. Und es hat ja keinen zusätzlichen Kladderadatsch gegeben, als der Brexit zum Jahreswechsel effektiv Tatsache wurde. Da hätte ich persönlich einen weiteren Rutsch erwartet. Der ist nicht gekommen. Wir hatten nur den Rutsch im Juni 2016, wenn auch einen kräftigen. Ich prognostiziere einen weiteren Rutsch in der Sterling-Austauschrelation, wenn klar wird, dass die Finanzmärkte Zweifel hegen an der Finanzierbarkeit der britischen Staatsschuld durch die Bank von England.
Es gibt, glaube ich, noch eine Frage. Ist das richtig? Ja, bitte, Peter.
Sorry, Peter. Hörst du mich? Ja, jetzt ist es gegangen.
Ja.
Wir haben wieder ein Problem. Okay.
Nimm mein Narrensicheres.
Merci, Erich.
Ja, es ist gut. Ja.
Du erinnerst dich vielleicht noch anlässlich unserer Reise nach Irland, neben dem Highlight bei dir zu Hause, ja, gab es auch einen interessanten Moment, wie wir zusammen in Nordirland waren,
ja,
bei diesen beiden Vorträgen, von denen der Werner schon gesprochen hat.
Peter Heaney und Richard English.
Richtig. Und ja, ich habe mir damals so spontan folgende Bemerkung erlaubt und habe zu den Referenten gesagt, hört mal, ich habe den Eindruck, eigentlich ist Nordirland die letzte Kolonie von England oder Großbritannien. Ja. Warum, um Herrgott's Willen, lassen die Engländer die Iren nicht ihre Probleme alleine aussortieren? Und da war ja die Antwort ganz spontan, nein, an so etwas dürfen Sie nicht denken, das würde sofort einen Krieg auslösen. Entspricht das heute noch deiner Sicht oder Risikobeurteilung oder wie siehst du das?
Ich glaube, ganz wichtig, Peter, ist der Weg zu diesem Ziel. Nämlich im weitesten Sinne einer irischen Wiedervereinigung, einer Entkolonialisierung Nordirlands, einer Abnabelung Nordirlands von Großbritannien. Der Weg dahin ist ganz entscheidend. Also Sinn Féin hätte am liebsten morgen ein Referendum, das sie nicht gewinnen würden. Aber muss sein. Wäre die größte Schnapsidee, die man sich vorstellen kann. Wäre eine Wiederholung des Brexit-Debakels mit offenen Augen. Nämlich ein wabriges Ziel, irische Wiedervereinigung dem Volk vorzulegen, ohne eine Ahnung zu haben, wie das praktisch implementiert werden soll. Was die Schritte sind, was die Ziele sind im Einzelnen. Im Gegenteil, glaube ich, was wir auf dieser Insel, was ich auch nicht ganz von der Hand weisen möchte, dass es geschieht, ist ein sorgfältiges, langsames Konsultativverfahren, an dem sich hoffentlich alle beteiligen, wo eine neue Identität geschaffen wird. Also es soll ja nicht einfach eine Republik Irland werden, die nun statt 32 Grafschaften hat und alles bleibt sich sonst gleich, wie es in der Republik war. Das kann es ja nicht sein. Die Republik, wie wir alle wissen, ist dramatisch progressiver geworden in gewissen sozial-ethischen Bereichen. Also diese Probleme, wenn es denn je waren, sind erledigt. Im Gegenteil, die nordirischen Protestanten sind nun die Reaktionären unter den Gruppierungen auf der Insel Irland. Aber was auch immer man, ob es um die Fahne geht oder um die Nationalhymne oder um das Rugby-Team oder was es auch immer ist, es ist wurscht. Man muss das geruhsam, entspannt, Schritt für Schritt miteinander durchgehen. Es gibt zum ersten Mal seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts Meinungsumfragen, die eine ganz hauchdünne Mehrheit für die Wiedervereinigung Irlands in beiden Teilen Irlands abbilden. Das wird wohl nicht halten. Wenn man den Iren in der Republik sagt, was das möglicherweise kosten könnte, ändern sich die Prozentzahlen. Ich glaube, die Briten, aber auch die Amerikaner und die EU würden beisteuern für eine Weile, um das zu überbrücken. Das alles ist lösbar und machbar, sofern die Irrationalität der nordirischen Protestanten in Grenzen gehalten werden kann. Ich erinnere an die Überzeugung von Herrn Putz, dass die Erde 4004 vor Christus geschaffen worden war.
Okay, dann, lieber Martin, wir bedanken uns ganz herzlich und wünschen dir alles Gute gesundheitlich und hoffen dann, dir bei der nächsten Runde wieder begrüßen zu dürfen, und zwar hier vor Ort, wo auch immer die Runde stattfindet. Notfalls kommen wir nochmals nach Dublin.
Genau, Dorothy hat schon gesagt, die einzige Lösung, die wirklich verhebt, ist, dass ihr alle wieder nach Irland kommt.
Genau.
Vielen Dank.
Danke ebenfalls. Jetzt ist eine Kaffeepause gleich daneben und anschließend